House of Grace mit Sandra von Zabienski.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Und diesmal nur mit mir, Sandra. Die Folge ist aber eine besondere Folge. Ich habe nämlich auf Instagram gefragt, ob es Fragen an mich gibt. Und die gab es. Tatsächlich so viele, dass ich zwei Themengebiete einmal ausgeklammert habe und dazu weitere Folgen aufnehmen werde. Das ist das Thema Tantra und das Thema IVF, ICSI, Kinderwunsch. Dafür beantworte ich heute aber alle Fragen, die gekommen sind zum Thema Beziehung, Liebe, Sex, zu meiner Zukunft, zum Job, Persönliches. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Und wir starten auch direkt mit den Fragen und wir beginnen mit dem Themengebiet Beziehung, Liebe und Sex. Die erste Frage, die ich bekommen habe, können Arno, das ist mein Verlobter, und du über deine Arbeit sprechen? Ja, absolut. Wir sprechen sogar relativ viel dazu. Wir tauschen uns zum Thema Marketing aus, was für mich immer ein Themenfeld ist, was ein bisschen... Ja, ich liebe meine Workshops, ich liebe es, die vorzubereiten, aber die Bewerbung ist immer ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, wie dir es geht, falls du auch in dem Feld tätig bist. Und am liebsten würde ich nur Newsletter dazu schreiben oder Post, weil mir das am meisten Spaß bringt. Aber wir tauschen uns darüber aus, wir tauschen uns aber natürlich auch inhaltlich aus. Also zum Church of Pleasure Workshop, den ich erst kürzlich gegeben habe. Das ist mein Sex- und Sinnlichkeitsworkshop, über den auch schon die Grazia oder die Emotion berichtet hat. Haben wir sogar tatsächlich einige Sachen ausprobiert. Dann tauschen wir uns intensiv zum Thema Tantra aus, nämlich aus dem Grunde, dass wir schauen, welche Verbindung, und das ist jetzt super nerdy, welche Verbindung es zum Thema Physik und Tantra gibt, denn Arno ist der studierte Astrophysiker. Und das ist immer wieder super interessant. Also letztes Mal haben wir ganz lange über die Euler-Gleichung gesprochen, die Geometrie mit Integralrechnung oder Differentialrechnung verbindet. Ich habe vergessen, was es genau war, aber ich glaube eins von beiden. Und wie auch tantrische Göttinnen ja geometrisch existieren, aber dann eben auch als Energieform. Und tatsächlich über solche Sachen tauschen wir uns ganz häufig aus. Und ich frage ihn auch gern, zur Meinung oder ich komme in sein Zimmer gestürzt, wenn irgendwas besonders Tolles passiert ist. Also ich freue mich sehr, dass ich einen Partner gefunden habe, mit dem ich tatsächlich auch super gut über meine Arbeit sprechen kann. Und ich bin auch an seiner interessiert, kann dazu aber leider wirklich gar nichts sagen, weil er ja im Finanzwesen tätig ist. Und ich weiß, ich muss mich damit langsam beschäftigen. Aber es fällt mir schwer. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Also, zweite Frage. Was würdest du raten, wenn man schon jahrelang Single ist und langsam die Hoffnung aufgibt? Ich finde, das ist eine so, so gute Frage, denn tatsächlich in meiner Beratungspraxis, ich habe fast jede Woche eine Frau in den Soul Sessions, der es gerade genauso geht. Dating ist schwieriger geworden oder es gestaltet sich anstrengend. Man hat keine Lust mehr. Irgendwie trifft man nicht die richtigen Männer und es ist, also in meiner Beratungspraxis habe ich bisher immer nur heterosexuelle Frauen gehabt. Ich möchte natürlich keinen ausschließen. Und in diesem Fall habe ich auch ganz klare Empfehlungen. Und zwar empfehle ich dir zunächst einmal, dir klar zu werden, was du wirklich in einer Beziehung suchst. Also was sind die Werte, die du leben möchtest? Wie soll dein Partner sein? Wie soll sich die Beziehung anfühlen? Was bringst du auch in eine Beziehung hinein? Du kannst dir auch dazu einmal deine vergangenen Beziehungen anschauen und aufschreiben, was dir besonders gut darin gefallen hat, was dir nicht gefallen hat, um einfach ein besseres Bild zu bekommen, was du denn wirklich willst, falls du das nicht weißt. Das ist wirklich super, super wichtig. Und die zweite Sache ist, dass du dich einmal konzentrierst auf deinen Spaß und deine Sexiness, auf deine Sinnlichkeit. Nämlich in der Form, dass du dich wirklich heiß fühlst, dass du Freude hast, dass du Sinnlichkeit empfindest und dass das ganze Thema Partnerschaft so ein bisschen einfach in den Hintergrund rückt, weil du einfach so sehr damit beschäftigt bist, dich selbst glücklich zu machen und heiß zu finden mit allem, was dazugehört. Dann würde ich aber in jedem Falle daten und ich würde das Daten umswitchen. Ich würde das Daten nicht dazu nutzen, weil du dir jetzt sagst, oh, ich muss jetzt meinen Traumpartner kennenlernen, sondern ich würde es zum Üben nutzen. Das heißt, du hast ja deine Liste gemacht, was du tatsächlich willst, wie sich die Beziehung anfühlen soll, auch in der Dating-Phase, wie es sich anfühlen soll, was du brauchst, was wichtig für dich ist. Und dann gehst du damit eben raus und überprüfst, sind die Dates, die du hast, kongruent mit dem, was du dir wünschst. Und wenn das nicht kongruent ist, heißt das nicht, dass der Typ Kackarsch ist, kann er natürlich trotzdem sein, aber das wissen wir nicht, sondern im meisten Fall ist es einfach so, dass er einfach nicht zu dir passt. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich würde tatsächlich wie Training daran gehen, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unkonventionell. Du würdest ja auch nicht erwarten, wenn du jetzt mit Krafttraining anfängst, dass dir innerhalb von kürzester Zeit Muskeln wachsen, sondern du weißt, du musst 2, 3, 4, 5, 6 Monate vielleicht dranbleiben. Und ich würde, auch wenn es vielleicht nervig ist, ganz viele Dates haben. Also lass uns sagen 100, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn du 100 Dates hast, ja, und du hast diese Liste und du bist ganz klar in dem, was du möchtest, auch in deiner Kommunikation. Gleichzeitig bist du damit so beschäftigt, irgendwie dich selbst heiß zu finden und dir ein sinnliches, schönes, freudiges Leben zu ermöglichen. Ich kann mir dann kaum vorstellen, dass unter den 100 niemand dabei sein wird. Und genauso würde ich das ganz pragmatisch angehen. Und du brauchst nicht die Hoffnung zu verlieren. Es ist, man braucht sich nicht frustriert fühlen. In meiner Meinung liegt es hauptsächlich daran, dass wir viel zu verkopft daran gehen. Und lass uns nochmal sagen, festhalten, das ist nur Dating. Ja, wir machen keine Operation am offenen Herzen, niemand stirbt. Wir sind einfach nur auf der Suche nach einer Partnerschaft. Und dieser Wunsch ist absolut legitim. Wichtig sind aber dazu eben die 3 Schritte. Sei dir klar, was du möchtest, wenn du eine Beziehung willst und du siehst auf dem Profil beispielsweise schon, dass sich jemand nicht sicher ist, dann ist es eher kein Kandidat, mit dem du dich treffen solltest, sondern sei hier einfach ganz klar und bewusst. Und ich bin mir zu 99,9% sicher, dass es dann auch funktionieren wird. Halt mich doch da mal auf dem Laufenden, falls du es ausprobierst. Die 3. Frage geht um das Thema Selbstbefriedigung und Sex. Und zwar ist die Frage, glaubst du, Selbstbefriedigung reicht aus, um das restliche Leben unserer Shakti-Kraft auszuleben? Also die Frage zielt darauf ab, dass nur Sex mit einem selbst reicht, um sich lebendig zu fühlen, um mit der Lebensenergie verbunden zu sein. Weil Sex, das finde ich ganz wichtig zu sagen, ist, oder unsere sexuelle Energie ist nicht nur hier Fiki-Fiki, sondern es ist unsere Kreativität, unsere Lebenskraft, unsere Schaffenskraft und ist etwas so Wundervolles. Und das meint, glaube ich, die Fragestellerin einmal mit der Shakti-Kraft. Ich finde, das ist eine Frage, die man überhaupt nicht pauschal beantworten kann. Ich würde als Anregung einfach nur geben, wenn du dir die Frage selber schon stellst, dann könnte ich mir vorstellen, dass es eher nicht reicht. Ja. Und was du dann sagst mit, kommt dann das Sterbebett und ach, hätte ich doch, das ist ja meine aller wichtigste Entscheidungsgrundlage und da kommen wir gleich auch noch einmal zu. Ich frage mich bei allem, was würde ich bereuen, wenn ich sterben würde und wenn du dich am Ende des Lebens, also wenn du dir wirklich vorstellst, dein nächster Atemzug ist dein letzter und dich wird es in dieser Form nicht mehr geben. Und wir wissen nicht, was nach dem Tod kommt. Vielleicht ist dann einfach bums alles aus. Ja? Niemand weiß, was nach dem Tod kommt. Wirklich niemand. Wenn du dir das bewusst machst und dann weißt, du wirst nie wieder Sex mit jemand anderen haben, nur mit dir selbst. Was ist dann die Antwort? Ja, fühlst du da doch ein Verlangen oder ein Sehnen? Und dann, wenn dieses Verlangen und Sehnen da ist, dann lohnt es sich, dass sich das näher anzugucken und das auch wieder in das Leben zu holen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg damit und an die Fragestellerin, du kannst mich auch gerne noch einmal persönlich dazu kontaktieren. Nächstes Themengebiet, das Themengebiet Zukunft, abrupter Übergang. Schreibst du ein 2. Buch? Für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe letztes Jahr mein 1. Buch geschrieben. Das ist im September rausgekommen. Tantra, der Weg des mutigen Herzens. Und das Buchschreiben war tatsächlich gar nicht so schwer. Es hat 3 Monate gedauert. Ich hatte aber die Struktur vorher schon sehr klar im Kopf. Was viel anstrengender ist, das macht man sich vorher gar nicht so bewusst, ist das hinterher, das ständige Korrekturlesen des eigenen Buches und dann die Fotoproduktion, die Gestaltung etc. Da war ich sehr, sehr, sehr stark dran beteiligt und habe das Fotoshooting beispielsweise komplett selber organisiert. Die Kleidung, Haare, Make-up, die Fotografin, die Locations. Habe selber auch noch Geld in die Hand genommen, um das so umzusetzen, wie ich es wollte. Und hat sich auch meiner Meinung nach gelohnt. Aber das war wirklich wahnsinnig anstrengend. Es gibt aber schon Jedi für ein zweites Buch. Darüber kann ich noch nicht sprechen, weil ich da selber noch im Prozess bin und gerade ganz viele Dinge ausprobiere, viele Interviews führe. Und vielleicht im Laufe des Jahres kann ich dazu mehr sagen. Es wird auf jeden Fall wieder ein Frauenthema sein. Es wird wieder ein Thema sein, das sich mit Spiritualität beschäftigt und Verbindung und eine ganz spezielle Form der Weiblichkeit. So viel kann ich vielleicht einfach schon mal verraten. Und ich habe auch richtig große Lust, dieses Buch zu schreiben. Aber mal schauen, wie es denn tatsächlich kommt. Was ist das größte Projekt, was du in der Zukunft vorhast? Das größte Projekt ist tatsächlich ein privates Projekt. Also wir sind ja jetzt gerade erst nach Andorra gezogen. Für mich ist die Aufenthaltserlaubnis nochmal ein bisschen schwieriger. Ich habe ja einen Verlobungsantrag bekommen und wir werden auch relativ zügig heiraten. Dafür brauche ich unglaublich viele Dokumente. Das ist sehr, sehr anstrengend, weil Andorra nicht zur EU gehört. Und damit verbunden mit dieser noch stärkeren Zusammenkommen ist noch das Projekt, so ein weiteres Projekt, das Projekt Familie. Und das ist tatsächlich etwas, was viel Raum auch gerade in Anspruch nimmt und sich aber auch sehr gut anfühlt. Aber wozu ich noch nicht so viel sagen möchte, weil wir da einfach noch mitten im Prozess sind. Und tatsächlich ist das momentan das größte Projekt. Ich hätte noch ein paar Ideen beruflicher Natur gehabt. Ich hatte mir zum Beispiel überlegt, einen Yoga-Onlyfans-Account aufzumachen auf Englisch, weil ich gedacht habe, das wäre bestimmt super spannend. Man muss ja keine Adults-Only-Content-Sachen da posten, sondern es ist ja einfach nur eine Plattform. Und ich fand das als Plattform super spannend. Das wird aber vermutlich zu zeitaufwendig. Ich habe so viele Ideen, die ich eigentlich an Workshops und so weiter, die ich umsetzen möchte. Aber ich habe jetzt einfach auch gerade gemerkt, dass ich mich da ganz schnell übernehme und dass ich eigentlich von der Bewerbung her, von der Vorbereitung her einen größeren Workshop und einen kleineren vielleicht anbieten kann. Aber nicht so wie jetzt gerade irgendwie. Oh, warte mal. 3 Workshops, ein Goddess-Workshop und eine Yoga-Klasse. Innerhalb von 3 Wochen, das ist etwas sportlich. Und ach so, ein Kurs. Einer davon war auch nochmal ein Kurs über 3 Einzeltermine. Also da muss ich einfach gucken, dass ich besser plane. Aber grundsätzlich gibt es viele Ideen, die ich auch noch wahnsinnig gerne umsetzen möchte in meinem beruflichen House of Grace Umfeld. Damit sind wir dann auch beim Thema Job. Was war dein roter Faden, Botschaft, als du House of Grace gegründet hast? Das ist eine gute Frage. Ich hatte, glaube ich, zunächst gar keinen. Ja, ich habe zunächst angefangen, Yoga zu unterrichten und wusste, ich möchte mit dem Yoga erfolgreich sein und habe mich da total reingehangen und habe alles unterrichtet, was mir in die Finger gekommen ist. Ja, ich habe mich selber darum gekümmert, dass ich Stunden bekomme. Die hat man mir nämlich nicht angeboten, sondern ich habe wirklich mit Bewerbungsmappen in der Hand Studios abgeklappert, habe auch Absagen bekommen. In meiner ersten Yogastunde, die ich mir mit einer Lehrerin sogar noch geteilt habe, ist eine einzige Person gekommen. Aber ich habe einfach nicht aufgegeben und habe einfach weiter unterrichtet. Natürlich auch mehrere Ausbildungen gemacht. Ich habe über 1000 Stunden an Ausbildung auf dem Buckel, wie sagt man das? Und bin dadurch durch ganz viele Phasen auch gegangen, habe dann auch festgestellt, interessanterweise, als es dann national erfolgreicher wurde und ich jedes Wochenende eigentlich auch auf Workshops etc. unterwegs war, dass meine lokale Yogastunde darunter gelitten hat, weil ich dann auch nicht mehr so richtig viel Lust hatte und auch müde war, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch sehr viel gearbeitet habe in der PR. Also Das waren die Anfänge. Und dann habe ich tatsächlich einmal beschlossen zu sagen, okay, ich würde gerne das Shiften von Haupteinnahmequelle ist House of Grace oder ist mein Yoga und mein spirituelles Business. Damals war Yoga noch viel stärker im Fokus. Und wie gehe ich das überhaupt an? Und dann habe ich mir angeschaut, wen finde ich denn toll? Welche Angebote finde ich toll? Was sind meine Themen? Damals waren das noch ganz andere Themen als heute. Ich war auch an einer ganz anderen Stelle in meinem Leben. Was ist für mich wichtig? Was sind meine Werte? Wie verbinde ich meine Werte und meine Themen miteinander? Und welche Workshops, Artikel, Klassen etc. kann ich daraus entwickeln? Und dann habe ich verschiedene Bereiche gehabt, in denen ich das in die Welt tragen wollte. Einmal mit dem Schreiben. Ich habe zum Beispiel für Yoga Aktuell und Fuck Lucky Go Happy geschrieben. Ich habe das mit meinen Yoga-Klassen selbstverständlich gemacht und ich habe Workshops angefangen zu entwickeln. Damals war das Thema Selbstliebe noch ganz stark. Ja, damals dachte ich, ich bin komplett durch damit. Heute würde ich sagen, war ich nicht. Und das Unterrichten ist auch sehr viel anders geworden. Und durch die intensive tantrische Praxis hat sich meine ganze Beziehung zu diesem Themenfeld, Selbstliebe etc. noch einmal deutlich geändert. Und von einer Traurigkeit heraus, ja, also einen Selbstliebeansatz, bei dem ich noch stärker auf meine Traumata eingegangen bin und die mich auch traurig gemacht haben teilweise. Ja, da war ich einfach noch so verletzt, hat es sich gewandelt zu einem, ja, zu einem Solid Rock Gefühl. Und klar, die Verletzungen sind immer noch da und es sind bestimmte Themen werden mich nie verlassen und gerade in Stresssituationen kommen auch bestimmte Verhaltensweisen immer wieder hoch, aber das ist vollkommen okay. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Es kommt immer seltener vor. Es hört sich verrückt an, aber ich gebe dem nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das Leiden auch noch mal so ein bisschen Fokus. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Es hat immer noch einen Teil meiner Identität ausgemacht. Und es ist das, was mir passiert ist, ist selbstverständlich immer noch Teil meiner Identität. Aber es bestimmt mich nicht mehr in dem Maße, sondern vielmehr bestimmt mich, was ich daraus gemacht habe und was ich alles kreiere aus der Basis meines Seins. Und das fühlt sich richtig, richtig gut an und sehr viel gesünder. Ich bin damals zum Beispiel auch viel ins Oversharing gegangen, weil es sich auch gut angefühlt hat, dann den Zuspruch zu bekommen. Das mache ich heute nicht mehr. Und habe einfach, ja, ich habe einfach gelernt, zum Beispiel auch Grenzen zu haben, auch beruflich Grenzen zu haben. Und es ist eine schöne Entwicklung. Es ist eine wirklich sehr schöne Entwicklung. Ich freue mich tatsächlich jeden Tag darüber. Und jemand, der auch elementare Verhaltensoriginalitäten und mentale Probleme einfach gehabt hatte, kann das mit Sicherheit verstehen, weil es sich einfach so rund und nicht leicht, aber es fühlt sich rund und angekommen an. Ich fühle mich in mir selbst angekommen. Und das drückt sich dann eben auch entsprechend im Job und den Angeboten aus, die jetzt ganz anders sind als am Anfang. Und ich glaube, um jetzt wieder den Bogen zum Business zu spannen, das ist ganz wichtig, dass man für sich selbst auch überprüft, sind meine Markenwerte noch aktuell oder was sind, wer bin ich denn als Marke, wer bin ich als Person, wofür stehe ich, wie drücke ich mich in der Welt aus? Wie ist das, wie möchte ich auch gesehen werden oder wie sieht das für mich konkret aus? In welchen Formen tue ich das? Mit welchen Angeboten tue ich das? Da gibt es übrigens auch einen Workshop im Juli dazu, wo dann meine ganze PR-Erfahrung mit reinfließt, falls du da Interesse hast und weiter dich auch damit beschäftigen möchtest. Zum Thema Angebote, perfekte Überleitung. Die nächste Frage. Bei dir scheint alles leicht und erfolgreich. Das täuscht. Also gerade heute, gerade die letzten Wochen, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben ein großes, wichtiges Ereignis am 17.05. Und deshalb wusste ich, die 2 Wochen davor oder die 1,5 Wochen davor möchte ich auf jeden Fall ganz ruhig haben und werde deshalb alle Workshops einmal in den Ende April, Anfang Mai legen. Das heißt, ich gebe gerade einen Kurs zum Thema Storytelling mit 3 Kurseinheiten, eine Yogastunde, ein Goddess-Workshop, den Church of Pleasure-Workshop und Bootylicious, ein Twerk-Workshop. Das alles muss natürlich auch noch beworben werden. Ja, es wäre ja gar nicht so wild, wenn man nur in Anführungszeichen die Workshops hätte und die Vorbereitung, sondern man braucht ja auch die Teilnehmer dafür, weil es ist mein Job, ich lebe davon. Ja, wenn ich nicht genügend einnehme, dann kann ich mir nichts zu essen kaufen. Da muss dann meine Ersparnisse gehen, die aber leider nicht so üppig ausgefallen sind. Insofern bin ich davon angewiesen, natürlich darauf angewiesen, dass sich selbstverständlich auch Menschen anmelden. Und das ist mit der weiteren Arbeit, mit dem PR-Job, den ich noch ein bisschen mache, in kleiner Stundenzahl, dem Hund, den Hormon-Treatments, die ich immer noch habe, ist es einfach super, super anstrengend. Und gerade, ich sag's ganz ehrlich, bin ich ganz schön überfordert teilweise. Ja, also jetzt so langsam lichtet es sich wieder, weil ich einen Workshop, nämlich den am 23.07., der hätte sonst am 8.05. stattgefunden, verschoben habe, weil ich es wirklich nicht geschafft hätte. Ich hätte es nicht geschafft. Und was ich für mich einfach auch lerne aus der Zeit, ist hier bessere Grenzen zu setzen. Und die zweite Frage ist, kennst du Verlustängste? Ja, total. Ich habe total Angst, nicht genügend Geld zu verdienen, weil mein Einkommen auch so unplanbar ist. Und deshalb arbeite ich daran wie eine Verrückte und kann mich erst entspannen, wenn eine bestimmte Summe pro Monat erreicht ist, weil ich weiß, dann habe ich das Ziel erreicht. Aber ich zwinge mich jetzt einfach darauf, weniger anzubieten und das entspannter dann einfach zu machen. Und ich hoffe, ich glaube dann aber auch ganz doll, dass es sich dann weitertragen wird, dass ich dann mehr Zeit für die Bewerbung habe, vielleicht dann noch mehr Privatstunden machen kann oder mehr muss ich gar nicht unbedingt machen, aber die Soul-Chat-Sessions, die Privatstunden machen mir einfach so unglaublich viel Spaß. Das würde ich gerne, ja, das möchte ich gerne so weiter behalten. Aber dass ich mir ganz genau überlege, was ich wann wie mache. Also es ist überhaupt nicht leicht und erfolgreich. Also erfolgreich schon, für mich persönlich, für andere ist es wahrscheinlich nicht erfolgreich. Also wenn du dir ein Six-Figure-Unternehmen aufbauen möchtest und das für dich die Definition von Erfolg bist, da bin ich in sehr, 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 sehr weiter Ferne. Aber für mich ist Erfolg das Feedback, was ich bekomme. Natürlich auch monetärer Erfolg, aber ich brauche halt so viel, wie ich zum Leben brauche. Oder das, was ich für mich festgelegt habe. Und das erreiche ich manchmal, manchmal liege ich auch drunter. Aber momentan ist es so, dass ich sage, das ist erfolgreich, weil ich das erreicht habe. Und vor allen Dingen eben auch das Feedback, was ich momentan bekomme, ist einfach so unglaublich toll und freut mich so, 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 so sehr. Und deshalb das ja, aber leicht, absolut, absolut, überhaupt gar nicht. Kennst du Versagensängste oder kennst du die Gefühle von Imposter-Syndrom? Ist eine Frage. Und falls dir das Imposter-Syndrom nicht sagst, das ist das Gefühl, dass man ein Hochstapler oder Hochstaplerin ist. Und meine Antwort dazu ist, ich muss es ganz ehrlich sagen, nein. Ich habe, glaube ich, eher den umgedrehten Fall, dass ich tatsächlich denke, alles, was ich mache, ist richtig geil. Ja, oder zumindest in der Vorbereitung. Manchmal, ich weiß natürlich selber auch, wenn ich eine Klasse verkacke oder wenn etwas nicht so besonders gut gelaufen ist, aber meistens freue ich mich so sehr darauf, das weiterzugeben und finde das so super und habe diese Versagensängste oder denke, dass ich das gar nicht machen könnte, absolut gar nicht, sondern freue mich dann eher darauf. Und wenn es sowas ist wie jetzt gerade der Storytelling-Kurs Ink and Inspiration, der mir so unfassbar viel Spaß macht, dass ich ihn, glaube ich, schon ganz bald wiederhole. Mal gucken, ob dann auch nochmal so viele Teilnehmer zusammenkommen, ob es sich wirtschaftlich dann lohnt, aber allein spaßtechnisch wäre es einfach super. Und da habe ich so viele Sachen, wie zum Beispiel Geschichten, die ich schreibe, die mir selber so viel Freude machen, dass ich mich einfach total freue, die zu teilen. Deshalb, das habe ich tatsächlich gar nicht. Und ich glaube, das liegt vor allen Dingen auch daran, dass ich keine Angst vorm Scheitern habe. Und das ist etwas, was mir die relativ harten ersten 20 Jahre, glaube ich, mitgegeben haben. Ich musste einfach. Ja, ich konnte nicht tun. Das hat erst zu einer gewissen Härte geführt. Aber als positive Seite kann ich sagen, dass es mir eine große Schaffenskraft einfach auch mitgegeben hat. Und ich habe nicht so viel Angst zu scheitern. Also wenn ich es verkacke, dann verkacke ich es, dann gucke ich mir an, warum. Es tut weh, ja. Ich schäme mich dann vielleicht auch. Aber es ist für mich kein Grund, das nicht zu machen. Und ich glaube, also ich bin da nicht die beste Ratgeberin, aber auch da würde ich wieder sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dir das allerschlimmste Szenario auszumalen und dich dann zu fragen, ist das wirklich so schlimm? Und dann zu entscheiden, ob du damit vielleicht rausgehen möchtest oder nicht. Wir haben gerade über Storytelling gesprochen. Wenn du unterrichtest, fließen die Worte dann aus dir oder hast du alles vorbereitet? Ich kann mir vorstellen, dass das einmal auf die Yoga-Klassen abzielt, vielleicht aber auch auf die Workshops, ich weiß es nicht. Und die Antwort ist, die Worte fließen spontan, aber ich habe alles absolut vorbereitet. Ja. Ich habe in der Regel, wenn es ein Workshop ist, der jetzt kein Bewegungsworkshop ist, dann habe ich eine Struktur, ich habe ein Handout schon im Vorfeld vorbereitet. Ich habe mir selber überlegt, wie lange dauern die einzelnen Aufgaben. Ich habe tatsächlich sogar in der Ausbildung beispielsweise, wo wir 6 Stunden pro Tag halt eben in der Ausbildung sind, da habe ich wirklich 10 bis 10:40 Uhr Begrüßung, das und das, das und das, kurzes Q&A, dann 10:40 Uhr bis 11 Uhr Vorstellung des und des Konzepts, dann 11 bis 11:20 Uhr Übungen und so weiter und so fort. Also ich plane das wirklich komplett durch und tracke das dann auch, ob wir im Zeitplan sind und habe das alles einfach sehr gut vorbereitet. Ich habe in der PR gelernt, dass das wirklich das A und O ist, weil ich musste sehr viel präsentieren oder ich durfte sehr viel präsentieren. Und wenn du nicht absolut sicher in der Struktur bist, dann schwimmst du, dann überziehst du vielleicht eine Stunde, was auch total unhöflich ist für die Menschen, die einfach keine Zeit haben. Und deshalb mag ich es vorher da einmal ganz klar vorbereitet zu sein. Das ist für mich einfach der Anspruch, den ich an meine Sachen habe, dass ich die Struktur im Kopf habe, den Ablauf, den Zeitplan etc. Und für meine Yogastunden mache ich das natürlich auch, weil das sind alles Milk & Honey Yogastunden und Milk & Honey ist eine angemeldete Marke, es ist wirklich eine Brand. Und dazu gehören bestimmte Elemente bei diesem Yoga-Stil. Wir haben Priming, wir haben Sinnlichkeit, wir haben Storytelling, wir haben ja den Aufbau der Stunde. Und das habe ich alles auch klar und habe selber auch die Praxis schon mehrere Male gemacht und bestimmte Dinge auch gefühlt, die ich dann eben auch weitergeben kann. Also insofern, ja, es ist alles absolut vorbereitet. Nichts ist spontan sozusagen, es kommen schon mal spontan Übungen oder so dazu, aber die Worte selber, die sind natürlich spontan. Also ich lese kein Konzept ab, sondern habe meine Stichworte oder mein Handout und meine Struktur, aber die Worte sind natürlich alle dann spontan. Ich zeige auch keine Präsentation. Gestern beim Storytelling-Kurs gesagt, Death by PowerPoint. Es ist so, wenn man Folien zeigt, gerade in Online-Kursen und ich unterrichte ja nur online, schwierig. Also die meisten schalten ab, gerade wenn man sich dann die Aufzeichnung anschaut. Und ich kenne das ja auch von Präsentationen im Jobbereich. Es ist so schnarch, langweilig. Man möchte es einfach dann gar nicht, man möchte es gar nicht weitermachen, weiter verfolgen. Insofern gibt es keine PowerPoint-Präsentation oder ähnliches in meinem Workshop. Neben den Jobfragen gab es noch einige persönliche Fragen. Und zwar ganz lieb, wie geht es dir im Moment bei all den Veränderungen? Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist ganz schön viel. Es war sehr anstrengend. Ich habe jetzt die Reißleine gezogen, einen Workshop gecancelt und für mich jetzt die bessere Planung gemacht. Aber grundsätzlich geht es mir total gut. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit meinem Leben. Bin sehr glücklich mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe und versuche mir immer auch mal wieder Zeit einzuräumen, der Angst nicht so viel Raum zu geben, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich beschließe, nicht ganz so viel anzubieten, sondern nur eine größere Sache pro Monat. Und schaue, dass ich wirklich auch meine Praxis machen kann. Und meine Praxis heißt Bewegungspraxis, das heißt Yoga. Ich liebe ja Pumpen. Wir haben hier ein Fitnessstudio in diesem Apartmentkomplex. Das heißt, ich kann 24/7, wenn ich möchte, dahin gehen. Und ich merke, wenn ich das tue, wenn ich mir diesen Raum gebe und auch einfach nur Raum zum Lesen, zum Sein, 20 Minuten Mittagsschläfchen zu halten, dann geht es mir einfach sehr viel besser und darauf achte ich einfach, dass ich das auch beibehalte. Und selbst wenn sehr viel zu tun ist, gucke ich, dass ich da einfach versuche, mir diese Räume da zu geben, weil ich merke einfach, ich bin dann auch produktiver, es gehen Sachen dann auch leichter. Ich muss es dann einfach nur besser planen und auch hier noch mehr Struktur reinbringen und dann funktioniert es. Deshalb, also, wie geht es dir? Ich würde sagen, gut. Definitiv gut. Ich bin so glücklich über den Umzug. Das ist auch einer der Fragen gewesen. Weshalb seid ihr vom Meer in die Berge gezogen? Wir haben eine wirklich die allerschönste Wohnung. Es ist so krass. Ich habe vorher noch nie wirklich Zeit in den Bergen verbracht. Und jetzt wohnen wir hier auf einem Berggipfel. Ich sehe Adler. Das hat den Nachteil, dass ich den kleinen Elmo, meinem kleinen Chihuahua, immer anleihen muss. Wir wohnen hier mitten in der Natur. Dieser Ausblick ist so unglaublich und hat eine so beruhigende Wirkung auf mich. Die Annehmlichkeiten, die wir haben in diesem Apartmentkomplex mit dem Fitnessstudio, mit der Sauna, die wir hier nutzen können. Es hört sich jetzt total luxuriös an, ja. Also es ist alles so aus den 80ern. Es ist egal, total funktionstüchtig und es ist da. Es ist einfach so schön und ich liebe es, einfach wieder in der Natur zu sein und nicht mehr in der Stadt zu wohnen, wie vorher in Biarritz, ehrlicherweise. Deshalb vermisse ich das Meer auch witzigerweise gar nicht. Ja, zwar, ich habe auch immer gedacht, am Meer wohnen, das ist das ultimative Ziel. Aber tatsächlich, muss ich sagen, catchen mich die Berge mehr und ich merke, ich brauche den Wald. Das Meer ist wunderschön. Ich habe es wirklich genossen, jeden Tag in Biarritz mit Elmo da entlang zu laufen. Aber die Bäume hier zu haben, die Erdverbundenheit, das hat für mich eine andere Qualität. Und warum sind wir hier hingezogen? Wir haben letztes Jahr probeweise in Andorra gewohnt, weil wir ein Land gesucht haben, wo wir uns dauerhaft niederlassen können oder was dann wirklich halt auch Homebase ist. Und wir haben uns in Andorra ein kleines bisschen verliebt. Ne? Nicht mal eine Stadt für deutsche Verhältnisse. Ich glaube, es hat 75.000 Einwohner, das Ländchen hier. Es liegt zwischen Spanien und Frankreich. Also die nächsten größeren Städte sind Toulouse oder Barcelona. Und es ist super unternehmerfreundlich, es ist auch relativ international, weil hier viele Expats sind. Und Arnaud ist schon Bürger von Andorra, ich dann hoffentlich bald. Und ich freue mich dann wirklich hier Teil der Gemeinschaft zu sein. Ich finde vieles hier in Andorra wirklich toll. Die Unterstützung für Unternehmen oder wie es aufgebaut ist. Die Vernetzung untereinander, auch unter den UnternehmerInnen, habe ich schon viele kennengelernt, die sogar mehrere Unternehmen haben. Das inspiriert mich total. Die Offenheit, die Freundlichkeit und dann natürlich die Natur. Also es ist schon ein ganz tolles Fleckchen zum Leben. Ich kann es sehr empfehlen. Dazu passt vielleicht also vom Meer in die Berge zu ziehen. Wie schaffst du es, Entscheidungen zu treffen, Bauch oder Kopf? Und woher kommt dein Mut? Der Mut kommt, glaube ich, daher, dass ich einmal angefangen habe, die Angst wahrzunehmen, aber die Angst nicht den bestimmenden Faktor meiner Entscheidung sein zu lassen. Und auch da kommen wir wieder zurück zu der Sterbefrage, weil das tatsächlich mein allerwichtigste Frage ist, die ich mir bei allem stelle. Was würde ich bereuen, wenn ich sterben würde? Und ich mache mir das ganz, ganz bildlich klar. Wenn du mein Buch hast, dann kennst du die Übung auch. Da habe ich alle Steps noch einmal beschrieben. Aber ich stelle es mir wirklich ganz bewusst vor. Und damit habe ich schon 2014 angefangen. Also jetzt fast 10 Jahre. Und innerhalb von 10 Jahren kann der Mutmuskel sehr stark werden. Ja, weil ich habe danach immer wieder, es war am Anfang schwieriger und kann dir wirklich sagen, es wird immer leichter von Entscheidung zu Entscheidung. Und ich kann wirklich auch versichern, dass der Mut wirklich ein Muskel ist, den man trainieren kann. Und ich kann jeder einfach nur empfehlen, sich immer wieder zu fragen, was würde ich bereuen, wenn ich sterben würde? Weil wir haben nur das jetzt. Wir haben nur das heute. Und niemand weiß, was morgen ist und niemand weiß, was nach dem Tod ist. Wie soll dein Leben aussehen? Und ich möchte zumindest immer für mich gesagt haben, ey, ich habe es versucht, auch wenn ich vielleicht gescheitert bin, aber ich habe es versucht. Und wenn ich so zurückblicke, dann muss ich sagen, dass ich echt keine Entscheidung bereue. Vor allen Dingen die großen, wichtigen nicht. Das habe ich da die Angst wahrzunehmen und auch zu überlegen, was möchte sie mir denn auch aufzeigen. Ja, Angst ist ja berechtigt. Ne? Wir wären ja dumm, wenn wir die Angst gar nicht wahrnehmen würden. Aber mich zu fragen, okay, ist es das wert? Und auch eine Risikobewertung zu machen. Das ist dann eher die Verstandessache. Ich frage mich das dann, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Beste, was passieren kann? Kann ich mit dem Schlimmsten leben? Ja, gut. Ein weiteres Häkchen für die Entscheidung. Ich glaube, dass es gar nicht so sehr Bauch oder Kopf sein sollte, sondern Bauch und Kopf. Und manchmal gibt es dann aber auch Entscheidungen, die erfordern keine Diskussion. Ja, dann sagt der Kopf vielleicht, nein, das und das und das und das spricht dagegen, aber du bist einfach 100 felsenfestprozentig sicher, dass das jetzt etwas ist, was du machen musst. Und das sind dann meistens auch gute Entscheidungen. Im Tantra nennt man das dann Ichha Shakti. Das ist die Kraft des göttlichen Willens, die Kraft der Kreation und so der erste, das ist der präkognitive Impuls vor dem Handeln. Und es sind dann die Dinge, die man tut, wo man noch nicht so genau weiß, weshalb man sie tut. Also diese drei gibt es für mich. Und wie gesagt, Bauch oder Kopf, eben, ich mache gerne beides. Wie geht man mit einer Krise um? Sehr schöne Frage. Ich hatte meine letzte große Krise letztes Jahr im Sommer. Da bin ich richtig tief gefallen. Und was mir geholfen hat, ist erst einmal die Akzeptanz. Ja, dass du da jetzt drin bist und dass es da jetzt auch erstmal vielleicht nicht besser ist, wird und dass das okay ist. Und die Krise im letzten Jahr war eher mental. Und da habe ich für mich geguckt, warum bin ich jetzt hier in dieser Situation? Es war einmal mein Body Budget, ich hatte 3 Hormonbehandlungen hinter mir. Ich hatte einen extremen Hashimoto-Schub mit sehr hohen TPO-Antikörperwerten. Da habe ich geguckt, dass es meinem Körper einfach wieder gut geht. Und auch da für mich geschaut, was für mich meine individuellen Kraftquellen sind. Und für mich habe ich festgestellt, ist das meine Spiritualität, meine Göttinnen, die Beschäftigung mit Religion, mit von Voodoo bis Tantra. Also meine spirituelle Praxis und meine Verbindung zu mir selbst und zu allem. Ja, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das habe ich für mich gelernt, dass das für meine Gesundheit absolut wichtig ist. Eine Krise, die extern ist, wie zum Beispiel als die Firma ist mittlerweile ja verkauft, die gehört mir nicht mehr, aber als ich damals vor der Pleite stand und so viele Mitarbeiter mit meiner Mitgesellschaft drin entlassen musste. Da hilft tatsächlich, sich auch wieder zu überlegen, was ist der absolut schlimmste Fall, was passieren kann und sich dann Lösungen dazu zu überlegen. Es gibt für alles eine Lösung. Ja, wenn es nicht gerade eine tödliche Diagnose ist, dann gibt es ist vieles, Marie Forleo sagt immer, figure-outable. Und damit hat sie wirklich auch recht. Also ich schaue dann, how can I figure it out? Und überlege mir einen Plan. Und dann habe ich das Gefühl von Kontrolle. Und ich habe dann auch einfach einen Actionplan. Und dann gehe ich die Sachen an. Und so gehe ich mit diesen zwei Arten von Krisen um. Eine weitere Frage und die letzte Frage ist, wie hast du deinen Polarstern gefunden? Also wie hast du dich überwunden und das gefunden, was dich begeistert? Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich es gar nicht gesucht habe, sondern es hat mich gefunden und ich weiß, das ist unfassbar kitschig, aber ich schwöre, das ist so. Ich habe nicht nach Tantra gesucht. Ich habe nicht nach etwas gesucht, was ich individuell anbieten kann, sondern ich habe Tantra in der Anusara-Yoga-Lehrer-Ausbildung, die ich auch gemacht habe, kennengelernt. Und es hat mich einfach sofort gecatcht. Und dann der tiefere Einstieg, die mittlerweile jahrelange Praxis, die Verbindung zu den Göttinnen, der Weg, den ich mit Tantra gegangen bin. Das ist mein Polarstern und daraus sind tatsächlich dann auch die Angebote gewachsen. Nicht, weil ich denke, dass das ultimative Heilmittel ist. Es ist einfach ein Weg. Es gibt so viele Wege, aber es ist eine Möglichkeit, eine Basis für sein Leben zu schaffen und ein Grundgerüst. Und es ist meine Weltanschauung geworden. Ich kann es nicht mehr von mir trennen. Ja, es ist etwas, was ich lebe, was ich sehr unkonventionell lebe. Ich glaube, die originalen Tantriker würden sich wahrscheinlich im Grab umdrehen und diejenigen, die sehr strikt unterrichten, finden das vielleicht auch nicht so gut, was ich mache. Aber für mich ist es alles so lebendig und ich habe für mich auch festgestellt, ich liebe Lehrer und ich brauche auch Lehrer, die inspirieren mich, aber ich muss immer, immer für mich selber auch erforschen, was bedeutet es für mich? Und was ich da erforscht habe, meine Tantra-Archäologie-Grabesstätte in meiner Seele, was ich erlebt habe, welche Freiheit es mir geschenkt hat, welche Lebensfreude, wie es mich einfach, Tantra hat gefühlt all das weggelasert, was nicht ich bin. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben so gefühlt wie heute. So zufrieden mit dem, wer ich bin und was ich mache. Und das habe ich wirklich Tantra zu verdanken. Und das habe ich nicht gesucht. Es hat mich gefunden. Ich habe aber gemerkt, ich bin auf der Suche. Ja, ich wusste aber noch nicht, was es war. Bevor ich Yoga überhaupt entdeckt hatte, dachte ich schon, ich würde vielleicht gerne was anderes machen als PR, vielleicht irgendwas mit Fitness oder mit Hunden. Ja, ich habe dann immer meine Begeisterung schnell gewechselt. Yoga ist tatsächlich etwas, was mich jetzt schon wirklich lange auch begleitet. Damit hätte ich damals auch nicht gerechnet. Und Yoga unterrichten hat mich dann auch sofort gecatcht. Aber der Polarstern ist Tantra. Der Polarstern ist Tantra und weil es mich auch überhaupt zurückgeführt hat zu dem Fühlen, dass da mehr ist und mir einfach ganz tiefe Erlebnisse geschenkt hat. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ultimative Ding und die ultimative Wahrheit ist, sondern nur eine Möglichkeit von ganz, ganz, ganz vielen. Und ich liebe auch andere Sachen. Ich liebe generell einfach meine Spiritualität und bin neugierig für die verschiedensten Richtungen. Aber wie gesagt, Tantra ist das, was seit Jahren hell strahlt und ich glaube, was mich auch nie in meinem Leben verlässt. Also, 43 Minuten quatsche ich schon hier. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du weitere Fragen hast oder Anmerkungen zu den Antworten, die ich gegeben habe, schreib mir gerne mal das Kontaktformular auf meiner Website unter www.house-of-grace.de. Du kannst mir natürlich auch auf Instagram schreiben. Alle den Link zum Instagram, zu meinem Buch und zur Website gibt es natürlich in den Shownotes. Und ich freue mich auf die nächste Community-Folge mit ganz vielen weiteren Fragen. Und die nächsten zwei Solo-Folgen werden rund um das Thema Tantra und auch die dritte Solo-Folge oder zweite, je nachdem, in welcher Reihenfolge ich es aufnehme, dann zum Thema IVF, ICSI, Fruchtbarkeit, Kinderwunsch gehen. Also, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich freue mich, dass du reingehört hast. Bitte bewerte den Podcast, das hilft mir total. Ich freue mich auch super über einen Kommentar bei Apple Podcast. Und ich wünsche dir noch eine wundervolle Zeit und bis bald.